So, hallo. Guten Morgen. Ich muss an der Stelle mal erwähnen, wie der Mensch, sprich ich, zu einer Predigt kommt. Es gibt da nämlich verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, die, die hier ab und zu predigen dürfen, die treffen sich gelegentlich und sprechen sich ab, stimmen sich ab über irgendwelche Dinge, die ihnen auf dem Herzen liegen. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Ältesten sagen, wir hätten jetzt gerne mal ein Thema. Beispiel war, Klaus hat mich mal gebeten, über Leib, Seele und Geist zu predigen. Das war eine total tolle Sache. Dadurch wurde ich gesegnet auf eine Art und Weise, die fantastisch war. Ich habe so viel Neues erfahren. Die letzte Möglichkeit ist eigentlich, dass Gott einfach irgendetwas in meinem Herzen bewegt. Und das beschäftigt mich. Man kann auch sagen, Gott spricht zu einem. Und irgendwann muss ich dann darüber sprechen. Ich schiebe das voran, weil diese Predigt hier eine ist, die auf die letzte Weise entstanden ist. Also die ist nicht von irgendjemand initiiert. Und im Laufe der Predigt werdet ihr verstehen, warum ich das mal dazu sage. Interessant ist auch, gelegentlich bekommt man so Predigtthemen und man arbeitet dran und feilt dran und spürt, das ist nicht genau das, was Gott eigentlich sagen möchte, aber da ist noch irgendwas anderes. Und manchmal ist es so, dass die Predigt schon relativ früh fertig ist. Diese Predigt, so wie ihr sie hören werdet, war am vorvergangenen Samstag fertig, abends. Strich drunter, das ist es, was ich sagen möchte. Also nicht gestern, sondern Samstag vor einer Woche. Fand ich ganz interessant. So. Ja, wir könnten zu Anfang eigentlich mal beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort. Danke, Vater, dass du dein Wort gesandt hast, dass dein Wort ein Hammer ist, der Felsen zerschmeißt und das nicht leer zu dir zurückkommt. Danke dafür, Herr, dass du uns begegnen willst und dass du uns begegnen wirst, Herr. Ich bitte dich, dass wir unsere Herzen öffnen und dass du zu uns sprichst, Herr. Dass du den Müden begegnest und ihnen Kraft und Trost gibst. Dass du den Fragenden begegnest und dass du die Fragen beantwortest. Dass du kommst, Herr, und dass du mehr von deiner Güte und deiner Gnade und von deinem Wesen offenbarst. Danke dafür. Danke, Herr Jesus. Amen. Ich habe den Predigttext mal auf die Leinwand geworfen, heute mal auf die, aus Fairnessgründen, damit die andere Seite sieht. Wir beginnen also mit Psalm 91. Ich lese dir mal vor. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und in dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er errettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Flügeln decken oder Fittichen. Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor den Pfeilen, die des Tages fliegen, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, dann wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen und schauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn der Herr ist deine Zuversicht, der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Dann spricht Gott, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Das sind fantastische Zusagen, oder? Wir können die mal durchgehen. Er errettet dich vom Strick des Jägers. Das ist natürlich die Bildsprache, die damals verwendet wurde. Das waren die Sachen, die damals aktuell waren, als dieser Psalm geschrieben wurde. Er errettet dich vom Strick des Jägers, also von Fallen, die auf dich lauern, von Krankheit. Gott beschützt dich und du hast Zuflucht bei ihm. Du musst nicht erschrecken vor irgendwelchen Angriffen oder vor Pest, der schlimmsten Krankheit, die damals war, Seuchen. Wenn irgendwelche Dinge geschehen, wenn Böses passiert um dich rum, dann wird es dich nicht treffen. Du wirst es sehen, Gott ist deine Zuversicht, deine Zuflucht. Kein Übel, keine Plage, Krankheit, Angst, Angriffe, die werden alle nicht nur von dir wegbleiben, Keine Plage wird sich deinem Haus nähern, also den Leuten, die mit dir zusammen sind, die dich kennen. Er hat Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf deinen Wegen. Und dann die Sache mit den Löwen und Ottern. Löwen, das sind die, die einen offensichtlich angreifen. Die kommen daher und machen Buh und versuchen sich aufzubauen. Der Löwe ist der böse Chef. Die Otter ist die Chefsekretärin. Die Otter ist ein Bild dafür, dass du friedlich deines Weges gehst und plötzlich in irgendwas reintrittst und du spürst einen stechenden Schmerz in der Ferse und merkst, hier war eine Falle. Davor bist du behütet. Und das sind doch die Sachen, die wir eigentlich alle gerne hätten, oder? Ist die Frage, wie kommen wir dahin? Gut, also, es steht im Psalm selber. Denn unten, da spricht dann Gott. Also, wir sind uns klar drüber, das ist eine super Sache und das hätten wir gerne. Wie kommen wir dahin? In Vers 14 beginnt Gott zu sagen, er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Also eine Grundlage scheint mal zu sein, dass wir Gott lieben. Was heißt das? Das heißt, dass man nicht dahin kommt, wenn man einfach irgendwo in die Gemeinde geht. Wenn man Christ ist oder sich so nennt. Wenn man viel in der Bibel liest. Wenn man die richtigen Worte spricht. Sondern er liebt mich, darum will ich ihn erretten. Das spricht von einer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Den meisten ist das klar, aber das ist eine grundlegende Voraussetzung. Dieser Psalm richtet sich, wie es auch im Vers 1 steht, an die Leute, die Jesus lieb haben, die eine Beziehung zu ihm haben. Wie kommt man da hin? Man bittet ihn darum. Falls du das noch nicht gemacht hast, irgendwann wirst du erkennen, dass in deinem Herzen jemand wohnt, den du da lieber nicht haben möchtest. Und der möchte auf dem Thron sitzen und der möchte die Kontrolle haben. Und Jesus Christus ist derjenige, der kommt und sagt, weißt du, wenn du mir die Kontrolle über dein Leben und über dein Herz gibst, dann hast du eine ganz andere Qualität. Dann findest du das, was du dein Leben lang gesucht hast. Und wenn man sich dann entscheidet dafür und dem nachgeht und noch ein paar andere Dinge, dann kommt man dahin. Er liebt mich, sagt Gott, darum will ich ihn erretten. Also die erste Voraussetzung, um dahin zu kommen, ist Gott zu lieben. Geht das einfach so abstrakt? Also ist das eine Sache nur zwischen Gott und mir? Oder muss ich da noch jemand anders lieben? Ist da irgendwas mit? Ja, ist ja manchmal so kleingedrucktes, Fußnote. Mogelpackung. Kann man das so machen? Einfach so Gott lieben und dann ist das er und du und ihr seid glücklich. Bis an das Ende und darüber hinaus. Nein. Was ist da drin? Du hast gerade den Kopf geschüttelt. Nächstenliebe. Ja, richtig. Es gibt einen Vers im Johannesevangelium. Da sagt, nicht im Johannesevangelium, in den Briefen, die Johannes geschrieben hat, da sagt Johannes, wer sagt, er liebt Gott, und sein Nächster, sein Bruder, ist ihm gleichgültig. Der lügt. Punkt. Also mit eingeschlossen in dieses Er liebt mich ist, dass man dadurch, dass man zu Gott kommt, viele, viele kleine Geschwisterchen kriegt, die man auch lieben darf. Ja? Gut. Also, erstens, er liebt mich. Zweitens, er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Was heißt denn das? Den Namen von jemand zu kennen, wie lernt man jemanden kennen? Wenn man Zeit mit ihm verbringt. Wir kommen nachher noch drauf, was der Name Gottes eigentlich ist. Aber offensichtlich beschränkt sich das nicht auf ein einmaliges Ereignis, sondern auf ein Kennenlernen, auf ein richtiges Kennenlernen, aus dem diese Sachen kommen. Und es gibt Menschen, die nehmen dieses Buch und sagen, das ist ein Kochbuch. Ja? Die nehmen einen Vers raus und sagen, da steht, das und das musst du machen. Und dann mach das und dann wird's geschehen. Und dann nehmen sie einen anderen Vers und dann kommen sie zu Patentrezepten und Geheimrezepten und von vorne bis hinten zu irgendwas, was man nachvollziehen kann, aber auch ohne Gott notfalls. Und das ist es nicht. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Natürlich müssen wir das kennen, was hier drin steht, aber nicht losgelöst von Gott. Und nicht in der Art und Weise, dass wir uns die Perlen, die wir gerade brauchen, rauspicken und dann anwenden, als wäre es ein Kochrezept. Okay? Also, erkennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Das andere hat übrigens sehr viel mit Psychologie zu tun. Das geht in den Bereich der Autosuggestion. Ja? Im Bereich der Heilung, um das doch nochmal aufzunehmen, kenne ich Menschen, die todunglücklich wurden oder die sogar sich in Lebensgefahr gebracht haben, dadurch, dass sie gesagt haben, ich habe einmal gebetet und jetzt bekenne ich und glaube ich, ich bin heil. Ja, schade eigentlich. Die Erben freuen sich. Gut, das nächste, er ruft mich an. Darum will ich ihn erhören. Wir haben ja so verschiedene Reaktionsmechanismen zur Verfügung und entwickelt, wenn diese Sachen passieren. Ja, wenn Krankheit kommt oder Grauen oder ja, Angst, Angriffe oder sowas. Unsere normale Vorgehensweise sieht so vor, dass wir uns erstmal beschweren bei anderen, dann gründlich drüber reden, dann vielleicht mal murren, zwischendurch mal klagen und ganz zum Schluss sagen, und Gott hilft mir da nicht raus. Ihr müsstet jetzt kichern, wenn ihr euch nicht betroffen fühlt. Auf jeden Fall, das Lieben ist die Basis. Zeit mit Gott zu verbringen und ihn zu kennen, ist das Nächste, was notwendig ist. Er ruft mich an, ist das Dritte, was notwendig ist. Ja, wenn sowas passiert, wenn du feststellst, irgendwas ist hier vorbeigekommen am Schutz Gottes, dann geh zu Gott, geh zu dem, der dabei helfen kann. So. Soweit klar? Soweit stimmt ihr zu, ja? Wenn wir jetzt hier aufhören würden, könnten wir alle einen glücklichen, schönen Sonntag haben. Es gibt noch den Vers 1. Der steht, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn. Meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Bemerkenswert ist, dass wir denken, naja, wir sind halt irgendwie mit Gott und dann sind wir unter dem Schirm und dann sind wir auch im Schatten und Gott ist unsere Zuversicht und meine Burg und so, nicht? Aber da steht eine klare Ursache und eine klare Auswirkung. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und im Schatten des Allmächtigen bleibt, das ist die Ursache. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Also, die Sachen, die wir unten genannt hatten, Gott lieben, Gott kennen, Gott anrufen, sind Voraussetzungen. Aber dieses unter dem Schirm des Höchsten bleiben und im Schatten des Allmächtigen bleiben, das sind auch Voraussetzungen. Und da müssen wir jetzt wissen, was heißt das? Was bedeutet das? Schirm ist übrigens etwas, ich hatte ursprünglich vor, hier so einen großen Sonnenschirm mitzubringen, bis ich mal nachgeguckt habe, was das Wort bedeutet. Luftschutzbunker würde es eher ausdrücken. Ja? Also ist nicht einfach so, die Sonne brennt heute so heiß und ich bin unter dem Schirm, sondern die Bomben fallen heute so heftig und ich bin im Luftschutzbunker. Aber was heißt das? Unter dem Schirm des Höchsten sitzen und im Schatten des Allmächtigen bleiben, heißt dicht bei Gott bleiben. Heißt, sich seiner Autorität unterstellen. Heißt, sich unter die Autorität Gottes beugen und im Willen Gottes bleiben. Könnt ihr das so nachvollziehen, so ein bisschen? Wenn Gott jetzt gewisse Dinge gerne hätte oder eine gewisse Autorität hat, dann sollten wir uns da unterordnen. Das heißt das, unter diesem Schutz bleiben. Im Römerbrief ist das folgendermaßen ausgedrückt. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, das heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als es sich gebührt zu halten, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß des Glaubens ausgeteilt hat. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselbe Aufgabe haben, sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Das ist Lutherdeutsch, das ist relativ altdeutsch. Und ich entschuldige mich dafür auch, aber ich lese das nun mal am liebsten. Wenn wir das so lesen, dann tauchen da beide Dinge auf, die wir jetzt gesagt hatten. Das eine ist, Gottes Willen zu tun. Wie der Johannes schreibt, die Sünde ist das Unrecht oder die Sünde ist Gesetzlosigkeit. Und wenn man dem Wort nachgeht, dann heißt es, die Grundlage der Sünde ist es, den eigenen Willen höher zu setzen als Gottes Willen, den eigenen Willen zu tun anstelle von Gottes Willen. Also in diesem Schirm zu bleiben, heißt zu fragen, was ist Gottes Wille? Und auf der anderen Seite die Sache mit der Autorität. Niemand halte mehr von sich, als sich's gebührt zu halten. Ist das nur die direkte Autorität Gottes, unter die wir uns unterstellen müssen? Oder hat Gott da vielleicht irgendwelche Leute mit Autorität ausgestattet? Wie ist das? Wie seht ihr das? Müssen wir unter die Autorität Gottes einfach so, du bist mein Chef und ich bin dein Diener? Oder gibt's da noch irgendwelche Zwischenstellen? Politiker? Gemeindeleitung, der Chef, richtig, Finanzamt, genau, hm, vollkommen richtig. Wie ist das mit diesen Autoritäten? Sind die von Gott unabhängig oder wo kommen die her? Die kommen von Gott, sagt da irgendjemand. Alle? Wie war das? Alle aus dem Finanzamt? Ich lese aus dem Römerbrief. Jeder sei untertan aller Autorität, die Gewalt über ihn hat. Es ist keine Autorität, hier mit Obrigkeit übersetzt, außer von Gott. Wo Autoritäten in Kraft sind, da sind sie von Gott angeordnet. Ja. Ja, natürlich. Wir müssen nicht nur sagen, ich bin Gottes Autorität untergeordnet, sondern Gott hat eine Autoritätsstruktur geschaffen. Gut, kannst du mal eins tiefer gehen? Wir gucken uns jetzt mal an, was Gott sagt zur Autorität in der Gemeinde. Dankeschön. Wir bitten euch aber, liebe Brüder, erkennt an, die an euch arbeiten und euch vorstehen in dem Herrn und euch ermahnen, habt sie umso lieber um ihres Werkes willen. Haltet Frieden untereinander. Normalerweise ist unsere Vorgehensweise, wenn irgendjemand in der Gemeinde, der in leitender Position ist, was sagt, dass wir sortieren. Bin ich der gleichen Meinung? Na super, dann stimme ich ihm zu. Bin ich anderer Meinung? Na super, dann muss er mich überzeugen. Dann hinterfrage ich das erstmal und prüfe das erstmal. Und solange ich nicht der gleichen Meinung bin, mache ich es nicht. Ja, kommt euch das so ein bisschen bekannt vor? Erkennt an, was heißt das? Das heißt Vertrauensvorschuss. Das heißt, wenn ich im Augenblick nicht auf dieser gleichen gedanklichen Welle bin wie du, dann vertraue ich dir, weil ich sehen kann, dass Gott Autorität einsetzt und dass Gott Herr ist über die Autorität. Wir sollen nicht nur denen, die leiten, diesen Vertrauensvorschuss geben, sondern die ermahnen uns und wir sollen sie umso lieber haben um ihres Werkes willen. Ja, wofür sollen wir die Leitung lieb haben? Dafür, dass sie so nett sind, dass sie so freundlich sind? Nein, dafür, dass sie an uns arbeiten, dass sie vor Gott kommen und dass sie eine gewisse Leitung bekommen, dass sie die an uns weitergeben und dass sie uns ermahnen. Dafür sollen wir dankbar sein. Ich meine, das ist das Wort Gottes, ja? Eines der Probleme dabei ist, wir werden nachher noch auf die Probleme kommen, die wir damit haben, dass wir die Autorität nicht begreifen, wie Gott sie gemeint hat. Wir denken, okay, da ist Gehorsam notwendig. Aber hier sehen wir eigentlich, die arbeiten an uns und stehen uns vor und ermahnen uns. Eigentlich sind diese Autoritäten in der Gemeinde zu unserem Besten gegeben. Im Hebräerbrief heißt es, gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen, denn sie wachen über eure Seelen und dafür müssen sie Rechenschaft geben. damit sie das mit Freuden tun und nicht mit Seufzen. Das wäre nicht gut für euch. Also hier ist eine ähnliche Aufforderung. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Ihr kennt dieses Gleichnis, wo die zwei Söhne aufgefordert werden vom Herrn des Weinberges. Sie sollen da arbeiten. Der erste sagt, ja, Papa, mache ich gerne. Klar, geh gleich los. Geht in die Stadt und macht stattdessen irgendwas. Und der zweite sagt, ich habe keine Lust. Und später überlegt er sich's und geht doch in den Weinberg. Und dann fragt Jesus, wer von beiden hat's richtig gemacht? Und die Leute sagen, der zweite. Der erste, der hat sich dem Vater untergeordnet, aber nicht gehorcht. Der zweite hat sich nicht untergeordnet, hat aber gehorcht. Da ist ein Unterschied. Gehorcht euren Lehrern und folgt ihnen. Denn sie wachen über eure Seelen. Und das ist dieser Teil, den ich gerade gemeint habe, mit Geschenk. Ich wäre, wenn Gott nicht Leiter in mein Leben gesetzt hätte, völlig überfordert mit vielen Dingen. Und ich wäre schon lange über viele Sachen gefallen, wenn Gott nicht Korrektiv in mein Leben gesetzt hätte. Wenn Gott nicht Menschen geschenkt hätte, die gesagt hätten, du bist auf dem falschen Weg. Ich liebe die Leute, die mir sagen, du machst deine Sache toll, du bist so toll, du bist so gut. Ja, ich liebe sie alle beide. Aber die, die mir wirklich gut tun, sind die, die sagen, weißt du, dass du dicht am Wegesrand lang gehst? Und wenn Gott da Leute eingesetzt hat, die genau das machen, die beten, die fasten, die ihr Herz aufmachen, die sich Zeit nehmen vor Gott für mich, damit ich in die richtige Richtung gehen kann, dann ist das ein Geschenk Gottes an mich, genauso wie meine Geschwister. Beides. Der Leib, in den ich mich einordnen soll, und die Autorität, unter die ich mich unterordnen, was für ein Wort soll, die sind beide von Gott geschenkt. Dafür müssen sie Rechenschaft geben. Wem? Nicht mir. Wenn ihr den Vers im Zusammenhang lest, ja, nicht mir. Also ich bin nicht der, Rainer, nicht? Also ich meine, hast du ja mal, dann hast du mich so da und da hingeführt und jetzt müssen wir mal, sag mir mal, Nein, aus dem Zusammenhang ergibt sich, sie geben Rechenschaft, aber demjenigen, der sie beauftragt hat. Genauso wie im staatlichen Bereich die Leute ihren Vorgesetzten, in der Firma ihren Vorgesetzten, in der Familie ihren Vorgesetzten Rechenschaft geben. Oh prima, da sind noch ein paar aufmerksam. Und damit sie das mit Freuden tun, sollen wir uns so verhalten, dass sie das auch mit Freuden tun können. So, kannst du noch mal eins kurz runtergehen? Da gibt es diesen Bibelvers, der sagt, ich habe es nicht nötig, dass mich jemand belehrt, weil seine Salbung mich alles lehrt und an alles erinnert. Was ist damit? Warum sollte ich mich Autorität unterordnen, wenn die Schrift das sagt? Vorschläge? Der ist ja doch irgendwo ein Widerspruch, oder? Wir kommen aus der Nummer raus. Nein, 1. Johannes 2, 27. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehrt, ihr Lieben, denn seine Salbung bleibt in euch und sie lehrt euch und erinnert euch an alles. Ja. Eine total tolle Sache. Also ich meine, das gibt einem sehr, sehr viel, nimmt einem sehr viel von der Angst, wenn man herausgefordert wird und wenn man irgendwelche Fragen gestellt bekommt oder, ja? Okay. Aber wie kommen wir aus der Spannung raus? Da oben steht, gehorcht euren Lehrern, ordnet euch der Autorität unten und unten steht, seine Salbung lehrt und erinnert an alles. Wozu brauche ich Leiter? Der Zusammenhang ist ein ganz anderer. Es geht bei seine Salbung lehrt und erinnert, da geht es um Lehren. Da geht es nicht darum, dass du autark bist, dass du selbstständig das machst, was auch immer du machen willst, sondern es geht darum, dass man falsche Lehren entlarven kann. Es geht um den Antichristen im Zusammenhang. Aber bereits dieser Vers selber sagt das, gut, seine Salbung lehrt mich und erinnert mich. Aber sie sagt mir deswegen nicht alles, was ich in meinem Leben benötige. Der nächste ist der Klassiker. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Dieser Vers wurde schon sehr oft verwendet, um Rebellion herauszustreichen. Wo ist die Grenze vom Gehorchen? Wo ist die Grenze vom Folgen? Drittes Reich. Wo ist die Grenze, der Autorität zu folgen? Wenn die Autorität dich dazu bringen will, zu sündigen. Wir ziehen die Grenze da, wenn die Autorität anderer Meinung ist als ich. Aber wenn die Autorität über dir entweder selber im geistlichen Bereich in fortgesetzter und offenbarter Sünde lebt oder dich auffordert zu sündigen, dann kannst du sagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das war hier nämlich der Fall. Jesus Christus hatte gesagt, geht, erzählt. Und die geistlichen Leiter haben gesagt, haltet den Mund und bleibt hier. Wenn du auf der gleichen Ebene bist wie der Apostel und Gott zu dir spricht und dein Leiter was anderes sagt, dann kannst du diesen Vers mal rausziehen. Oder wenn dein Leiter wirklich sagt, geh und sündige, tu dies und jenes und du kannst nachweisen, hey, hör mal, das ist aber hier und das ist keine Interpretation, sondern hier steht, mach das und das. Ja? Also, diesen Vers nicht einfach missbrauchen als Rechtfertigung, weil ich anderer Meinung bin, ich muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, ich sage das, was Gott mir gegeben hat und deswegen wuff. Ja, sondern das ist eine ganz, ganz haarige Sache. Und das Zweite ist, die Apostel haben die Autorität trotzdem respektiert. Die haben nicht gesagt, oh, ihr seid blöd, oh, ihr seid auf dem falschen Weg. Sie haben diesen Satz gesagt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, aber sie haben trotzdem die Autorität respektiert, die Gott eingesetzt hatte. Daniel hat gesagt, König, du möchtest, dass ich mich vor dir beuge, ich werde das nicht tun. Die Konsequenz werde ich auch tragen. Aber er hat nicht getobt und wö und ja. Paulus war mal vorgeladen vom Hohen Rat. Da wurde er geschlagen. Dann hat er gesagt, wieso schlägst du mich? Dann sagt jemand anders, das ist der Hohepriester. Wie redest du mit ihm? Sagt Paulus sofort, Entschuldigung. Ich wusste nicht, dass es der Hohepriester ist. Sonst hätte ich das nie so ausgedrückt. Denn in der Bibel steht, dem Obersten deines Volkes sollst du nicht fluchen. Egal, wie falsch und daneben die Autorität war, die Menschen, die Gott nachgefolgt sind, haben in dieser Autorität immer Gott respektiert, auch wenn sie ihr widersprochen haben. Okay? Schöner Satz. Kannst du nochmal weitermachen? Ablehnung von Autorität, kommt gleich wieder, ist nur die Farbumstellung. Und Rebellion gegen sie sind nämlich eine Erfindung des Widersachers. Er ist der Erste, der das ausgearbeitet hat. So, warum haben wir mit Autorität und mit Autoritäten ein so großes Problem, wie wir das nun mal haben? Ich meine, was empfindest du, wenn jemand zu dir sagt, ordne dich unter? Und im geistlichen Bereich, ich gebe es zu, da ist es ziemlich oft passiert, dass solche Sachen gesagt wurden. Also warum haben wir so ein großes Problem damit? Kannst du noch mal eins tiefer machen? Ich gehe mal in der Geschichte rückwärts. Die letzten Ereignisse, die so passiert sind. Die 68er, die haben uns geprägt. Vergesst mal den Kreis da in der Mitte. Ich habe es aus einem Zeitungsartikel, deswegen ist irgendeiner eingekreist, auf den es denen da ankam. Was haben die 68er gesagt? Die haben gesagt, Autorität ist schlecht. Ich lehne jede Autorität ab. Ich muss mich selbst, nein, das nicht, aber die Gesellschaft muss so umgewandelt werden, dass Erziehung, Bildung und so weiter, dass das alles, ja, und das hat ein Stück weit Eingang gefunden in uns. Mach's nochmal eins runter. Man muss davon unterscheiden, die Hippie-Bewegung hat auch, das ist einer 1994 aufgenommen, es gibt immer noch Hippie-Festivals. Die Hippie-Bewegung hat das auch gesagt. Die hat auch gesagt, Autorität ist schlecht, aber sie war weniger gesellschaftspolitisch orientiert und mehr auf dem Level, dass sie sich selbst verwirklichen wollten. Ja. Deswegen sind die einen auf die Barrikaden und die anderen haben Drogen genommen. Die einen wollten unter Ablehnung jeder Autorität die Gesellschaft verändern und die anderen wollten unter Ablehnung jeder Autorität ein höheres Ich entdecken. Und das sind Sachen, die uns beeinflusst haben. Das ist in uns drin. Ja? Okay, das Zweite, was uns beeinflusst hat, das ist das angesprochene Dritte Reich. Es gab eine Zeit, in der das deutsche Volk gesagt hat, Führer, wir gehören dir, wir folgen dir, bedingungslos. Und offensichtlich sehen viele nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder einem Führer bedingungslos, kompromisslos und komplett zu folgen. Wollt ihr den totalen Krieg? Oder das Kind mit dem Bade auszuschütten und alles abzulehnen. Aber aus dieser Geschichte raus haben wir heute Schwierigkeiten mit Autorität. Wir haben gesehen, was entstehen kann aus dem Missbrauch von Autorität. Und deswegen kommt Gott mit diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, zum Teil gar nicht durch zu unserem Herzen. Er kann uns gar nicht lehren, was Autorität ist und wie gesund die ist. Er kann uns auch nicht seine Autorität geben, wenn wir das nicht verstanden haben. Das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn wir verstehen die Autoritätsstruktur im Reich Gottes und uns unterordnen können in einer biblischen Art und Weise, dann kann Gott ganz anders durch uns wirken. Aber das, die Erinnerung an diese Geschichte, die steht uns im Weg. Und wir müssen ganz klar trennen. Wir müssen ganz klar trennen lernen zwischen dem, was in der Bibel steht und dem, was im Reich Gottes Sache ist und den Dingen, die in unserer deutschen Geschichte geschehen sind, damit wir da weiterkommen. Es gibt noch eine andere Sache, die unsere Einstellung zur Autorität falsch geprägt hat. Das hier ist ein Kardinal, ein Papst, sinnbildlich für alle anderen. Das ist unser geistliches Erbe. Was man uns beigebracht hat von Anfang an, war ein bisschen degeneriert. Wich ein bisschen vom Wort Gottes ab. Beispiel. Der Körper ist schlecht. Sex ist sündig. Fleischliche Genüsse führen dich nur weg vom Herrn. Du musst dich selbst unter Kontrolle halten und unterdrücken. Deine Lüste, deine Wünsche. Das ist falsch. Gottes Wort sagt, wir sollen alles genießen. Er hat alles geschaffen, damit wir es genießen können. Eine Einschränkung, wenn es uns in Abhängigkeit führt, oder in Sünde führt, dann ist es nicht gut. Aber ansonsten, hey, Gott hat das geschaffen, damit es uns Freude bereitet. Aber das ist ganz, ganz tief in unserer geistlichen Entwicklung, in unserem geistlichen Code. Das ist schon in den ersten Jahrhunderten schiefgelaufen. Und was schiefgelaufen ist zudem, das ist, dass Profis und Laien getrennt wurden. Der Klerus ist befugt, du nicht. Du musst bedingungslos folgen und nur auf Befehl handeln. Ja? Diese Aufsplittung in Leute, die Profis sind und in Leute, die einfach nur Befehlsempfänger sind im Reich Gottes. Wo hat die angefangen? Na gut, ich habe mich mit dem Thema beschäftigt, ich weiß es. Von den Aposteln. Guck doch mal rein in die Apostelgeschichte. War denn alles heilig und richtig und gut in der Urkirche? War die Urkirche das Nonplusultra? Das Beste, was uns je passieren konnte? Nein, war sie nicht. Hey, die Urkirche bestand daraus, dass 12 Leute, die zwar 3 Jahre mit Jesus unterwegs waren, die sich dann anschließend aber erst bekehren mussten und auf den richtigen Weg geführt werden mussten. Petrus beispielsweise war völlig daneben. Heiden, dass diese Leute 5000 Neubekehrte gekriegt haben und das war die Urkirche. Das nehmen wir als Modell. Und in dieser Urkirche, da kam irgendwann die Phase, wo man gesagt hat, hier diese Arbeiten und jene Arbeiten und Essens austeilen. Und dann haben die Apostel gesagt, es ist nicht gut, dass wir das Gebet vernachlässigen über diesen Dingen hier. Wir werden uns künftig dem Gebet widmen und wir werden uns künftig dem Wort Gottes widmen und die einfachen Arbeiten machen jetzt Diakone. War das von Gott? Im Anschluss daran steht, und ihre Worte gefielen der Menge gut. Das ist immer eine super Rechtfertigung. Alle sagen, hey, super Idee. Was die Apostel hier gesagt haben, aus meiner persönlichen Sicht, ist, genug Füße gewaschen. Genug Füße gewaschen. Wir sind es. Wir sind die, die vorgeben. Wir sind der Klerus. Wir haben es verstanden. Wir sind mit dem Herrn gewandelt. Wenn mein Schatten auf jemand fällt, wird er gesund. Ach bitte, da teile ich doch kein Essen mehr aus. Und da begann diese Trennung. Wenn du mal eins runtergehst, Wenn wir das biblische Bild und die Anforderungen an Leitung sagen, dann steht nach wie vor drin, Leitung sind die, die dienen. Leitung sind absolut notwendig. Wenn du Leute willst, die dir dienen, dann such dir Leiter. Ordne dich unter Leiter unter, dann hast du Leute, die dir dienen. Leitung hilft dir, Leitung schützt dich, entwickelt dich, korrigiert dich, die bringt dich in deine Beziehung zu Gott und in deiner Berufung weiter. Ja? Wir sehen meistens den linken Teil. Leitung, oh, Klaus, hast du für mich was zu tun? Nein? Darf ich dann tun, was ich tun möchte? Ja, danke. Okay, das sind so 3 Sachen aus der Geschichte, die unserem Verständnis von Leitung im Weg stehen. Keine Panik, ich höre vor 12 auf. Das nächste ist Ludwig der 15. Weil ich von Ludwig dem 14. kein anständiges Bild gefunden habe. Ja, ich sag's lieber dazu, weil es hat bestimmt einer gemerkt, hey, das ist doch nicht Ludwig der 14., der war nämlich dicker. Ludwig der 14. wurde mal von seinem Schatzkanzler angesprochen, Majestät, sollten wir nicht in dieser Angelegenheit die Belange des Staates berücksichtigen? Es ging um Geldausgaben. Und er sagte, mein Gott, der Staat, das bin ich doch. Auf dem Thron deines Herzens oder um den Thron deines Herzens kämpfend ist ein Wahnsinniger, der sagt, ich bin der Maßstab, ich bin es. Ich bin das Maß aller Dinge. Und genau das tut uns nicht gut, weil wir damit jede Autorität in Frage stellen. Ich bin das Maß aller Dinge ist das Credo der Humanisten. Das ist das Credo deiner humanistischen Bildung. Es kommt nicht nur aus der Aufklärung, es stammt nicht nur von irgendwelchen französischen Königen, sondern es stammt ganz tief aus der Entwicklung unserer Kultur. Das hat ein griechischer Philosoph namens Heraklit gesagt. Der hat diese Grundsätze festgelegt. Er hat gesagt, ich bin das Maß aller Dinge. Ich bin der Maßstab. Der Mensch ist das Maß aller Dinge. Und er lag damit völlig falsch. Aber weil diese Einstellung eine Basis ist, auf der wir stehen, haben wir totale Schwierigkeiten, Autorität so zu sehen, wie Gott sie sieht. Was heißt Jahwe? Komm, durch auch Gottes Name, Jahwe, was heißt der übersetzt? Sieg? Nee, das ist, wenn ein Zusatz dabei ist. Jahwe selber heißt, ich bin. Jahwe heißt einfach, ich bin. Ich war, ich werde sein, ich bin. Warum? Ein Name gibt immer einen Maßstab an. Ein Name gibt immer an, auf was du dich beziehst. Und Gott kann das nicht, denn er ist der Maßstab. Wenn Gott sagt, ich bin, dann sagt er damit, ich bin und alles andere ist in Relation zu mir. Ich bin. Und alles andere ist nur, weil ich bin. Ja? Das ist der Ich Bin. Und wenn sich auf dem Thron unseres Herzens sowas befindet, das sagt, ich bin das Maß aller Dinge, dann ganz schnell runter damit. Wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und in dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Ich möchte jeden ermutigen, sich mit diesem Vers, mit diesem Psalm, mit dem ganzen Thema auseinanderzusetzen. Da hinten auf diesem Kaffeetischchen, da habe ich so ein paar Unterlagen, die dabei vielleicht eine Hilfestellung sind. Ich möchte jeden ermutigen, da dran zu bleiben. An den Voraussetzungen, die wir zuerst gesehen hatten. Gott lieben, Gott kennen, Gott anrufen. Aber genauso an diesen Dingen. Im Leib sich einordnen, im Leib Christi Anteil haben und seine Einstellung zur Autorität in einer gottgemäßen Art und Weise formen lassen.